Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Freitag, der 6. Juni, das sind unsere Themen. Die Lehren aus dem Credit Suisse-Debakel. Der Bundesrat will dickere Reservepolster für die UBS. Was das politisch bedeutet und was das die UBS kostet, das analysieren wir gleich zuerst. Trump und Musk liegen über Kreuz. Der Streit um das Budgetgesetz eskaliert. Die beiden beschimpfen sich öffentlich und drohen sich gegenseitig mit Konsequenzen. Wie die aussehen könnten, später in der Sendung. Auch der US-Ökonom Joseph Stiglitz kritisiert das Budgetgesetz. Die Kürzungen bei den Gesundheitsausgaben verschärften die Kluft zwischen Arm und Reich.
America has had a declining life expectancy, large disparities in health between the rich and the poor, and this will just make it worse.
Dann solidarisch mit dem zerstörten Platten. Der Bundesrat will 5 Millionen Franken zahlen als Soforthilfe zugunsten der ständigen Wohnbevölkerung im Bergdorf. Für den Wiederaufbau macht der Bund keine finanziellen Zusagen. Die Grossbank UBS, der grosse Stolz des Schweizer Finanzplatzes, aber auch das grosse Risiko. Im Fall einer Krise müsste der Staat die Bank wohl erneut retten, um eine Kernschmelze des globalen Finanzsystems zu verhindern. Die UBS ist too big to fail, zu gross, um sie fallen zu lassen in einer Krise. Seit der Zwangsübernahme der Credit Suisse gilt das erst recht. Seither arbeiten Bund und Politik denn auch an strengeren Vorschriften für wichtige Banken, um zu verhindern, dass Banken mit Millionen von Steuergeldern vor dem Kollaps bewahrt werden müssen. Im Fokus die UBS, die einzige in der Schweiz verbliebene international tätige Grossbank. Sie soll nun stabiler gemacht werden, indem sie ein dickeres Eigenkapitalpolster aufbauen muss. Dies und mehr hat der Bundesrat heute beschlossen. Bundeshausredaktorin Ruth Wittwer über geplante neue Bankenregulierungen.
Ein dickeres Eigenkapitalpolster? Das dürfte Sergio Ermotti gar nicht gefallen. Der UBS-Chef wehrte sich bisher vehement und mit scharfen Worten gegen strengere Kapitalvorschriften. Eine Abstrafung wäre das, eine Überreaktion, die der Wettbewerbsfähigkeit der UBS extrem schaden würde. Doch der Bundesrat ließ sich von dieser Kritik nicht beeindrucken. Warum nicht, Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter?
Ja, gut, also dass der CEO der Bank seine Interessen vertritt, das ist legitim. Ich teile aber diese Einschätzung nicht.
Für systemrelevante Banken wie die UBS will der Bundesrat nun strengere Eigenkapitalvorschriften einführen. Das Geschäft der ausländischen Tochterfirmen soll zu 100% mit Eigenkapital in der Schweiz abgesichert werden. Gesamthaft benötigt die UBS dazu bis zu 26 Milliarden Franken, eventuell aber auch deutlich weniger. Die Präsidentin der Finanzmarktaufsicht FINMA, Marlene Amstadt, erklärt:
Die Mechanik der Kapitalunterlegung von Auslandtöchtern ist im Kern nicht kompliziert. Der damit ausgelöste Kapitalaufbau dient dazu, dass eine Bank genug Kapital hat, um sich selbst zu retten und damit eben gerade eine Sanierung unwahrscheinlicher zu machen.
Auf eine generelle Kapitalerhöhung für das Stammhaus in der Schweiz wird aber verzichtet. Gleichzeitig will der Bundesrat auch bei der Verantwortlichkeit die Schraube anziehen. Banken müssen künftig schriftlich festlegen, wer für welche Entscheide verantwortlich ist. Im Falle eines Fehlverhaltens sollen so gezielte Sanktionen möglich sein. Unter anderem sollen noch nicht ausbezahlte Boni gestrichen oder sogar zurückgefordert werden können. Auch die Kompetenzen der Finanzmarktaufsicht werden gestärkt. Gegen fehlbare Banken sollen Bußen eingeführt werden, nicht aber gegen die verantwortlichen Manager, wie es sich die FINMA gewünscht hätte. Man habe das geprüft, aber festgestellt,
dass das nicht sehr viel bringt, weil ohnehin die Firma die Busse zahlt und weil dann vielleicht auch die Bereitschaft zu kooperieren mit den Behörden etwas geschmälert wird.
Weiter soll nicht mehr die FINMA-Verfehlungen von Bankchefs beweisen müssen, sondern der Beschuldigte seine Unschuld. Die Beweislast wird damit umgekehrt. Als Sanktionsmaßnahmen können Bonikürzungen verordnet oder ein faktisches Berufsverbot ausgesprochen werden, ein sogenannter Gewährsentzug. Unter anderem mit diesen Maßnahmen soll das Scheitern einer systemrelevanten Bank verhindert werden können. Ist das so? Kann man damit künftige Bankenabstürze vermeiden? Das Risiko würde extrem reduziert, führten heute Expertinnen und Experten aus. Aber völlig ausschließen könne man eine weitere Krise nicht.
Ruth Wittwer, das vertiefen wir jetzt mit Philipp Burkhardt im Bundeshaus und Jan Baumann von unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, Philipp Burkhardt, die neue Regulierung, wie griffig ist dieses Paket?
Es ist alles andere als ein zahnloser Papiertiger. Dem Bundesrat lagen ja zahlreiche Maßnahmen zur Prüfung vor. Da gab es die Empfehlungen einer Expertengruppe im Auftrag des Finanzdepartements. Es gab einen Bericht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und es gab die Schlussfolgerungen der Parlamentarischen Untersuchungskommission PUC. Und grosso modo hat der Bundesrat eigentlich fast alles in irgendeiner Form aufgenommen, was vorgeschlagen wurde. Es dauert allerdings deutlich länger, als sich das Parlament wohl in den ersten Wochen nach dem Schock des Credit Suisse-Kollapses noch vorgestellt hat. In Kraft treten soll das strengere Regime laut jetzigem Zeitplan frühestens in den Jahren 2028 und 2029. Die UBS muss die neuen Eigenmittelvorschriften sogar erst in 10 Jahren umgesetzt haben.
Die Politik gewichtet also die Stabilität des gesamten Finanzplatzes höher als die von der UBS geltend gemachten Nachteile fürs Geschäft.
Also der Bund hat bestreitet, dass die Maßnahmen für die UBS überhaupt so große Nachteile haben. Im Gegenteil, eine Bank, die stabiler sei, werde attraktiver für die Vermögensverwaltung, sagt Bundespräsidentin Keller-Sutter. Die UBS habe es zudem selber in der Hand, wie hoch die Kosten ausfallen. Der Bund hat heute 2 Gutachten publiziert, die aufzeigen, dass je nach Managemententscheiden tiefere Kosten resultieren könnten. Die Bundespräsidentin macht auch keinen Hehl daraus, dass sie das Sperrfeuer der UBS im Vorfeld des Bundesrats nicht gerade geschätzt hat. Auf die Frage, ob sie nicht befürchte, aufgrund der heute beschlossenen Maßnahmen, dass die UBS ihren Sitz ins Ausland verlegen könnte, hat sie nüchtern festgestellt, das sei ein Unternehmensentscheid.
Jan Baumann, was bedeuten die neuen Kapitalanforderungen denn für die UBS finanziell?
Ja, die Bank muss sich zusätzliches Kapital beschaffen. Wie viele Milliarden es sind am Ende, ist nicht ganz klar. Von rund 23 Milliarden ist die Rede. Vielleicht werden es auch etwas mehr, vielleicht auch einige Milliarden weniger. Auf jeden Fall ist der zusätzliche Kapitalbedarf ein großer Brocken für die Bank. Das drückt unter dem Strich auf den Profit.
Mehr Eigenkapital, das heißt die Kapitalrendite, eine wichtige Kennzahl, die wird kleiner, wohl zum Ärger einiger Investoren, aber wird die Bank dadurch nicht auch stabiler?
Ja, wird sie, weil das Kapital ein Sicherheitspolster ist bei einer nächsten Krise. Dann können damit Verluste aufgefangen werden. Der Bund sorgt mit den höheren Kapitalanforderungen also ganz klar für mehr Sicherheit. Davon profitiert in erster Linie die Allgemeinheit, weil das Risiko kleiner wird, dass der Staat in einer nächsten Krise die UBS retten müsste.
Ein weiterer Punkt aus diesem Paket. Die Finanzmarktaufsicht FINMA erhält mehr Kompetenzen. Sie kann Bußen verhängen und sie kann einzelne Entscheidungsträger persönlich in die Verantwortung nehmen. Welche Bedeutung hat das?
Das ist wichtig für die FINMA. In der CS-Krise hat sich nämlich gezeigt, die Aufsicht konnte zum Teil nicht so hart und entschieden eingreifen, wie sie gewollt hätte. Neu kann die Aufsicht einzelne Top-Banker zur Rechenschaft ziehen, kann deren Boni zurückverlangen. Und das sind für die Top-Leute einer Bank recht abschreckende Aussichten. In einem Wort, die FINMA bekommt mehr und schärfere Zähne. Das dürfte Wirkung zeigen im Verhalten der Banken. Das kann man zumindest hoffen.
Die UBS hat im Vorfeld gegen ihrer Ansicht nach zu strenge Kapitalanforderungen intensiv lobbyiert. Sie hat sogar mit dem Wegzug aus der Schweiz gedroht. Wie reagiert die Bank heute?
Ja, sie ist nicht einverstanden. Die Bank schreibt in einer Mitteilung, diese zusätzlichen Kapitalanforderungen seien übertrieben. Die neuen Anforderungen für die Beteiligungen im Ausland, also der US-Tochter beispielsweise, die würden noch zu jenen Milliarden dazukommen, die die Bank ohne dies schon zusätzlich als Kapital aufbauen müsse, allein wegen der Übernahme der Credit Suisse. Kostenpunkt, alles zusammengerechnet, sagt die UBS, rund 42 Milliarden Dollar. Das rechnet sie so vor in ihrer Mitteilung. Allerdings sagt die Bank auch, sie werde dadurch dann durch verschiedene Maßnahmen reagieren. Sie wolle den aus ihrer Sicht negativen finanziellen Effekt zu verringern versuchen. Und sie kündigt an, sie werde sich engagieren bei der Debatte über die Umsetzung dieser Eckwerte. Ich denke, das kann man frei übersetzen oder interpretieren und sagen, wir werden, also die UBS signalisiert, wir werden uns noch Gehör verschaffen bei der Behandlung dieser Lex UBS im Parlament. Also ich würde sagen, die Reaktion der UBS, die erstaunt sie nicht besonders. Sie passt eigentlich ins Bild, obwohl der Bundesrat heute nichts anderes macht, als seine in Aussicht gestellten Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzstabilität zu konkretisieren.
Damit nochmals zu Philipp Burkhardt ins Bundeshaus. Diese Vorschläge kommen eben noch ins Parlament. Erwarten Sie dort größere Korrekturen?
Es ist ja ein sehr großes Paket mit 31 Maßnahmen, also das wird nicht ohne Veränderungen gehen. Und die umstrittenste Maßnahme, haben Sie eben gehört, dürften diese höheren Eigenkapitalanforderungen für ausländische Tochtergesellschaften der UBS sein. Nicht nur die UBS selbst, auch der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse äußert sich heute sehr kritisch dazu, erfordert mehr Augenmaß. Die Grünliberalen zum Beispiel bezweifeln, dass die Maßnahme die erhoffte Wirkung zeigen werde. Man müsse sie kritisch prüfen, schreibt die Partei. Anderen Parteien geht das noch zu wenig weit, der SP zum Beispiel. Dass der Bund hier von heute 60% verlangtem Eigenkapital auf gleich 100% raufgeht, das wäre die neue Anforderung, ist wohl ein taktischer Entscheid. Falls das Lobbying der UBS Früchte tragen sollte, und sie hat es ja heute schon angekündigt, landet man am Schluss vielleicht irgendwo zwischen den 60% und 100%, und das wäre dann aus Sicht des Bundesrates immer noch besser als die heutige Regelung. Für andere Maßnahmen, wie das Verantwortlichkeitsregime, das es neu geben soll, oder die Möglichkeit von Bußen für fehlbare Banken, die schärferen Sanktionsmöglichkeiten für die FINMA, da sehe ich relativ gute Chancen. Das Parlament hat nämlich bereits Vorstöße in je einem Rat angenommen, die noch viel schärfer wären. Der Ständerat hat zum Beispiel einen Lohndeckel für Bankmanager gut geheißen. Der Nationalrat ein Bonusverbot für Spitzenmanager in systemrelevanten Banken, also nicht nur in der Krise, sondern generell. Ich halte es also für wahrscheinlich, dass der jeweilige Zweitrat solche Maximalforderungen und Vorstöße ablehnt und das bundesrätliche Paket von heute dann irgendwie der Mittelweg ist, der für beide Räte gangbar ist.
Wie die UBS krisensicherer werden soll, das waren Erläuterungen von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt und Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Vielen Dank. Weitere wichtige Ereignisse des Tages nun in der Übersicht mit Frank Estermann. Der Schweizer Zahnimplantatehersteller Straumann plant einen Stellenabbau.
Am Standort in Villeret im Berner Jura sollen bis zu 250 Stellen gestrichen werden. Grund dafür sei, dass die Produktion für den chinesischen Markt schrittweise nach China verlagert werde, teilt Straumann mit. Es laufe ein 14-tägiges Konsultationsverfahren, um sozialverträgliche Lösungen zu prüfen. In Villeret arbeiten laut Straumann aktuell rund 1000 Personen. Der Bund soll die Autonomie der Gemeinden besser respektieren und sie als, Zitat, staatliche Partner auf Augenhöhe anerkennen. Das verlangt der Schweizer Gemeindeverband. Der Präsident des Verbandes, der grüne Glarner Ständerat Matthias Zopfi, sagte an der heutigen Generalversammlung, Maßnahmen des Bundes, die Auswirkungen auf kommunaler Ebene hätten, müssen ausnahmslos zusammen mit den Gemeinden erarbeitet werden. Zopfi erwähnte als Beispiel die Vorschläge des bundesrätlichen Sparpakets. Hier habe die Landesregierung ohne Einbezug der Gemeinden Gelder gestrichen, die für diese weitreichende Konsequenzen hätten. Die Unwetter der letzten Tage haben in verschiedenen Kantonen deutliche Spuren auf Äckern und Feldern hinterlassen. Die Schweizerische Hagelversicherungsgesellschaft rechnet mit rund 800 Schadensmeldungen. Weiter schreibt sie, Niederschläge und Hagel hätten Ende Mai und Anfang Juni vor allem Acker- und Gemüsekulturen getroffen. Wie hoch der finanzielle Schaden sei, könne man noch nicht sagen. Erste Rückmeldungen hätten gezeigt, dass aber mit Einbußen zu rechnen sei. Besonders betroffen waren die Kantone Aargau, Basel-Land, Bern und Waadt.
In der Europäischen Union sollen Online-Plattformen wie TikTok oder Instagram für Kinder verboten werden.
Dafür haben sich verschiedene Mitgliedstaaten heute am Treffen der EU-Digitalministerinnen und Minister in Luxemburg eingesetzt. So sollen in der EU künftig Kinder unter 15 Jahren keinen Zugang mehr zu Plattformen wie TikTok oder Instagram haben. Und das Verbot soll auch kontrolliert werden. In der EU gibt es zwar schon theoretische Altersbeschränkungen, für TikTok beispielsweise liegt diese bei 13 Jahren. Kontrolliert werden die Beschränkungen aber nicht. Als Grund für das Verbot nennen Befürworter die Gefahren für Kinder im Internet. Erwähnt werden etwa Hassrede, Mobbing, extreme Abnehmtipps oder Pornografie. Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation hat die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen für unbestimmte Zeit gestoppt. Alle Verteilzentren seien vorläufig geschlossen, schreibt die Organisation. Die Bevölkerung solle nicht zu den Verteilzentren kommen, aus Sicherheitsgründen. Israel hat vor rund 2 Wochen wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen zugelassen, dies nach einer längeren Blockade. Seither übernimmt die Gaza Humanitarian Foundation die Verteilung der Hilfe. Kritik kommt etwa von der UNO. Sie wirft der Organisation vor, bei der Verteilung von Hilfsgütern Zivilpersonen zu gefährden und gegen bewährte Standards neutraler Hilfe zu verstoßen. Bei einer internationalen Aktion gegen Kinderpornografie sind in mehreren Ländern auf verschiedenen Kontinenten 20 Personen festgenommen worden. Sie sollen Kinderpornografie produziert und verbreitet haben. Die Polizei habe auch Computer, Handys, Tablets und Speichermedien beschlagnahmt, schreibt die internationale Polizeiorganisation Interpol. Zu den Festnahmen kam es in Europa, Lateinamerika und den USA. Die Börsendaten von 18.15 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.366 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,9%. Der Euro wird zu 93,70 gehandelt, der Dollar zu 82,23.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Frank Estermann?
Heute Abend gibt es erst lokale Regengüsse, bevor in der Nacht aus Westen verbreitet Gewitter aufkommen. Morgen ist es beidseits der Alpen veränderlich, mit vielen Wolken, einigen Regengüssen und kurzen sonnigen Phasen. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis maximal 24 Grad.
Es ist wohl das Ende dieser Bromance, dieser Männerfreundschaft zwischen Donald Trump und Elon Musk. Zwischen dem US-Präsidenten, dem mächtigsten Mann der Welt, und dem Tech-Unternehmen, dem reichsten Mann der Welt. Nun fliegen die Fetzen in den sozialen Medien vor versammelter Weltöffentlichkeit. Der Streit entzündete sich an Trumps Budget- und Steuerpaket, der Big Beautiful Bill, wie der Präsident sie nennt. Musk kritisierte das Gesetz mit scharfen Worten, Trump reagierte, Musk sei verrückt geworden. Frage an USA-Korrespondentin Barbara Golpi in Washington. Weshalb hat sich Musk derart auf das Budget- und Steuerpaket eingeschossen?
Ja, Musk kritisiert vor allem, dass das Paket die bereits gigantische Staatsverschuldung der USA weiter in die Höhe treiben werde. Das Paket beinhaltet massive Steuersenkungen, von denen gut und vor allem Bestverdienende profitieren würden. Musk dürfte aber auch persönlich verletzt sein, dass ja seine Aufgabe war, Geld zu sparen. Auch der Zeitpunkt der Kritik ist vermutlich kein Zufall, denn sein Mandat in der Trump-Regierung ist nun zu Ende und da dürfte auch ein gewisser Frust mitspielen, da Musk nun realisiert, dass er weg ist und nicht mehr ein- und ausgehen kann im Weißen Haus. Musk soll versucht haben, sein Mandat in der Trump-Regierung zu verlängern und er weiß ganz natürlich genau, dass er Trump mit dieser Kritik trifft, denn dieses Budgetgesetzespaket ist das Herzstück von Trumps politischer Agenda.
Musk ist Chef des Elektroautokonzerns Tesla und das kritisierte Gesetz sieht vor, dass Subventionen für E-Autos gestrichen werden. Welche Bedeutung hat dieser Punkt?
Das ist wohl ein sehr wesentlicher Punkt, auch wenn Elon Musk dies nicht explizit sagt, denn diese staatlichen Subventionen für Elektroautos, die übrigens Biden eingeführt hat, und vor allem die Steuerabzüge für Privatpersonen, die sind beachtlich. $7.500 kann man aktuell von den Steuern abziehen, wenn man ein neues Elektroauto kauft, $4.000 für einen elektrischen Gebrauchtwagen, und das ist doch ein Anreiz, den es nicht zu unterschätzen gilt und der wegfallen würde. Allerdings schadet Musk mit dem Streit mit Trump nun auch sich selbst, denn die Tesla-Aktie ist nach der Eskalation gestern um über 14% eingebrochen, wobei Musk ja grundsätzlich ja keine Geldsorgen hat. Auch da geht es wohl in erster Linie um Ansehen und um sein Ego.
Musk war quasi Trumps Sonderbeauftragter für den Staatsab- und Rückbau. Was hat er erreicht?
Ja, der Regierungsapparat ist tatsächlich kleiner geworden. Zehntausende von Stellen wurden abgebaut, doch unter dem Strich bleiben viele Fragenzeichen. Zum Teil herrschen nun auch chaotische Zustände in der Verwaltung und er hat auch viel Schaden angerichtet, Elon Musk. Also sei es auch beispielsweise durch Streichungen bei der Auslandhilfe oder in der Wissenschaft oder in der Forschung. Und Geld hat er auch deutlich weniger eingespart als ursprünglich gefordert. Ganz genau kann man es nicht beziffern, da viele Maßnahmen auch noch abhängig sind vor den Gerichten. Musk hatte ja im Grunde genommen von Anfang an eine undankbare Rolle, doch er fand eben auch Gefallen an seiner Nähe zu Trump und dem Machtzentrum der USA und sonnte sich darin.
Nun aber das Zerwürfnis. Hat sich Trump da einen mächtigen, vor allem einen reichen Feind geschaffen? Auf eine neuerliche Wahlkampffinanzierung durch Musk kann Trump wohl nicht mehr zählen.
Nein, kaum. Die beiden überbieten sich im Moment mit gegenseitigen Vorwürfen und Drohungen auf Social Media. Musk sagt zum Beispiel, Trump wäre ohne seine Unterstützung nicht Präsident geworden. Trump sagt natürlich, er hätte auch ohne Musk gewonnen. Trump wiederum droht Musk mit dem Entzug von Regierungsaufträgen. Musk droht mit einem Boykott seiner Raumfahrtprojekte, was die US-Raumfahrt vor Probleme stellen würde, da SpaceX derzeit das einzige US-Raumschiff ist, das Astronauten zur internationalen Raumstation bringt und zurück. Und wie tief das Niveau in dieser Schlammschlacht inzwischen ist, zeigt auch die Unterstellung von Musk, dass Trump bewusst die Akten des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein nicht vollständig öffentlich mache, da Trump und Epstein weit mehr als nur Bekannte gewesen sein sollen.
Hat diese Schlammschlacht konkrete Auswirkungen auf die Politik der Trump-Regierung?
Möglicherweise schon. Der wichtigste Punkt auf Donald Trumps politischer Agenda ist eben dieses Budgetgesetzespaket und das soll möglichst noch vor den Sommerferien verabschiedet werden. Das Repräsentantenhaus hat dem Paket knapp zugestimmt. Nun liegt die Gesetzesvorlage im Senat und es bleibt abzuwarten, welche Änderungen die kleine Kammer vornimmt. Es gibt Stimmen, die sagen, das Zerwürfnis mit Musk würde nun die Reihen hinter Trump schließen. Doch, da bin ich mir nicht so sicher, denn mit seiner Hauptkritik, die Staatsverschuldung würde massiv steigen, trifft Musk auch in gewissen rechten Kreisen der Republikaner auf offene Ohren. Um das Paket durchzubringen, braucht Trump aber praktisch alle Stimmen der Republikaner im Senat bei der knappen Mehrheit von 53 zu 47, denn die Demokraten lehnen das Gesetzespaket ohnehin ab, unter anderem wegen der massiven Kürzungen im Sozialbereich.
Erläuterungen direkt aus Washington von Barbara Golby. Vielen Dank. Trumps Budget- und Steuerpaket stößt nicht nur bei Musk und seinen Anhängern auf heftige Kritik, sondern auch bei vielen Ökonominnen und Ökonomen. Anfang Woche haben 6 Wirtschaftsnobelpreisträger einen offenen Brief geschrieben. Darin fordern sie den Senat auf, den Gesetzesentwurf zu kippen. Unterzeichnet hat den Brief auch Joseph Stiglitz, der an der Columbia-Universität in New York lehrt. Wirtschaftsredaktor Damian Rast hat ihn getroffen am Swiss Economic Forum in Interlaken.
Joseph Stiglitz ist das Alter anzumerken, als er zum Interview kommt. Er geht langsam am Stock. Der weltbekannte Ökonomieprofessor feierte diesen Frühling seinen 82. Geburtstag. Doch wenn Stiglitz spricht, wirkt er wie verjüngt. Sein Blick ist lebhaft, seine Worte klar. Donald Trumps jüngstes Budget-Gesetzespaket nennt er empörend.
Outrageous. The bill does so many things that are ugly that it's hard to know where to begin.
Der Gesetzesentwurf, den Trump die Big Beautiful Bill nennt, sehe so viele falsche Dinge vor, dass er gar nicht wisse, wo er mit der Kritik beginnen solle, sagt Stiglitz. Zusammen mit 5 weiteren Nobelpreisträgern hat er Anfang Woche einen offenen Brief an Mitglieder des Senats verschickt. Die Ökonomen fordern die kleine Kammer des US-Parlaments auf, Trumps Gesetzesentwurf abzulehnen. Eines der Hauptprobleme sei, dass das Gesetz massive Kürzungen bei Leistungen für die Armen vorsehe, unter anderem bei der Gesundheitsversorgung.
It will deprive many of the vulnerable from access to healthcare. America has had a declining life expectancy. Large disparities in health between the rich and the poor, and this will just make it worse.
Die Lebenserwartung in den USA sinke. Der Unterschied bei der Gesundheitsversorgung zwischen Arm und Reich sei groß und werde durch das neue Gesetz noch größer. Eine weitere Kritik betrifft die verschiedenen Steuersenkungen, die Trump durchbringen will. Dadurch, so die Ökonomen, werde die sowieso schon sehr hohe Staatsverschuldung der USA weiter steigen.
If the money were being spent for investments in research and technology that would enhance growth, then you might say, well, we're getting more debt, but we're getting more growth, and that growth will more than enable us to repay the debt.
Würde Geld aufgenommen, um mehr in Forschung und Zukunftstechnologien zu investieren, könnte dies zu mehr Wirtschaftswachstum beitragen und so die Rückzahlung der Schulden vereinfachen. Aber das Gesetz von Trump sehe vor allem Steuererleichterungen für Reiche vor. Zu mehr Wachstum führe das nicht, sondern nur zu noch mehr Polarisierung in der Gesellschaft, sagt Joseph Stiglitz.
That's not going to strengthen our economy. It's going to increase political polarization, and it won't provide the foundations that we need to service the debt that we already had at the beginning of the Trump administration.
Auch verpasse es das über 1000-seitige Budgetgesetzespaket, die großen Probleme der US-Wirtschaft anzugehen, schreiben die Ökonomen in ihrem Brief. Dazu zählt Stiglitz etwa die Ungleichheit in den USA, die Abhängigkeit des Landes von Computerchips aus Taiwan oder den Klimawandel. Die Politik Joe Bidens sei zwar auch nicht perfekt gewesen, aber immerhin, die Richtung habe gestimmt.
Whether you think those policies were optimally designed or not, they were a move in the right direction. This bill doesn't do anything like that. In fact, it goes in the opposite direction. It exacerbates the underlying problems. That's why I don't believe this is a beautiful bill. I think it's an ugly bill.
Das Vorhaben Trumps dagegen vergrößere die meisten ökonomischen Probleme der USA. Es sei deshalb kein wunderschöner Gesetzesentwurf, sondern ein hässlicher.
Freitagabend, das Echo der Zeit von Radio SRF. Es geht weiter in Blatten. Der Bundesrat will 5 Millionen Franken Soforthilfe zur Verfügung stellen für das zerstörte Bergdorf. In Russland, wo die Zentralbank den Leitzins ein wenig gesenkt hat. In Gaza, wo die israelische Rechtsregierung mit einer palästinensischen Miliz zusammenspannt, die einen sehr fragwürdigen Ruf hat. Und in Italien, wo am Wochenende über 5 Referenden abgestimmt wird. Über deren Annahme oder Ablehnung entscheiden aber nicht jene, die an die Urne gehen, sondern vielmehr jene, die zu Hause bleiben. Es ist ein Zeichen der Solidarität. Die Gemeinde Blatten im Lötschental soll rasch finanzielle Hilfe aus Bern erhalten. 5 Millionen Franken, das beantragt der Bundesrat. Für den Bundesrat ist auch klar, dass dies erst der Anfang ist. Für den Wiederaufbau der zerstörten Häuser macht der Bund bislang aber keine Zusagen. Die Einzelheiten von Bundeshausredaktor Andreas Stüdli.
Dass der Bund Soforthilfe für eine Gemeinde spricht, ist nicht Gouhon nochmal. Das sei in der Regel Sache der Kantone, sagte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter.
Für den Bundesrat ist es aber klar, dass es hier nicht eben um einen Normalfall geht. In einer solch außergewöhnlichen Situation muss auch der Bund direkt helfen können. Wer die Verwüstungen im Lötschental mit eigenen Augen gesehen hat, kann zu keinem anderen Schluss kommen.
Seit dem Gletschersturz haben sich mehrere Mitglieder des Bundesrats vor Ort ein Bild der Katastrophe gemacht. Nun hat der Bundesrat 5 Millionen Franken gesprochen. Bundesrat Albert Rösti sagte:
«Wir können der Bevölkerung ihr verschüttetes Blatten nicht wiedergeben. Das hat der Berg verschlungen. Aber wir können helfen mit Geld, mit Wissen und mit Lösungen. Wir können dazu beitragen, dass die Menschen von Blatten wieder Hoffnung schöpfen, dass sie dort, wo es sicher ist, neu Wurzel schlagen können.»
Die Gemeinde kann entscheiden, wie sie die 5 Millionen Franken einsetzt. Blatten wird bereits vom Kanton Wallis mit 10 Millionen Franken unterstützt und auch aus anderen Regionen wurden Gelder gesprochen. Zudem sind bei der Glückskette Spenden von fast 12 Millionen Franken eingegangen. Das Bundesgeld soll an die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner gehen, nicht an Zweitwohnungsbesitzer. Denn diese hätten ja noch einen Wohnsitz, so die Bundespräsidentin. Bundesrat Rösti betonte, dass sich der Bund auch später finanziell beteiligen werde, etwa
«Was dann Schutzbauten in der Gemeinde ist, Bachverbauungen, da ist dann wiederum der Bund, der über das Wasserbaugesetz Hilfe leisten kann. Aber direkt an Gebäude ist Stand heute nicht vorgesehen, weil wir davon ausgehen, dass das privat versicherbar ist.»
Der Bund hilft also in erster Linie dort, wo es seine Aufgabe ist. Der Wiederaufbau der Häuser soll aus der Gebäudeversicherung bezahlt werden. Noch ist aber unklar, ob alle Häuser versichert waren. Ob das verschüttete Dorf am ursprünglichen Standort wieder aufgebaut werden kann, gilt als unsicher. Bundesrat Rösti geht davon aus,
dass es aufgrund der doch Länge des Tals weiter hinten Richtung Fafleralp durchaus solche Standorte gibt. Aber das muss natürlich jetzt abgeklärt werden und deshalb kann ich das nicht abschließend sagen. Aber klar ist, man wird nirgends ein Dorf aufbauen, wo die Sicherheit nicht gewährleistet ist.
Die Soforthilfe von 5 Millionen Franken soll noch in der laufenden Sommersession von National- und Ständerat bewilligt werden. Das dürfte aber Formsache sein.
Die russische Zentralbank hat heute den Leitzins gesenkt, zum ersten Mal seit 3 Jahren, von 21% auf 20%. Ein kleiner Schritt, aber immerhin, denn in den vergangenen Monaten hatten Großunternehmer ihren Unmut über den hohen Leitzins geäußert, mit dem Zentralbankchefin Elvira Nabiullina die Inflation bekämpft. Der Druck auf die 61-Jährige wächst, obwohl sie als die eigentliche Wunderwaffe von Putins Kriegswirtschaft gilt. Callum McKenzie.
Elvira Nabiullina ist ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Seit 2013 ist sie Chefin der russischen Zentralbank. Gerüchten zufolge soll sie nach Beginn des Großangriffs auf die Ukraine ihren Rücktritt eingereicht haben. Wladimir Putin habe abgelehnt, zu groß sei sein Vertrauen in sie. Nabiullina ist eine der letzten Technokratinnen in einem Regime, das von nationalistischen Falken dominiert wird. Sie hält die Wirtschaft trotz vieler Schwierigkeiten stabil, doch jede Lösung, die sie präsentiert, schafft ein neues Problem. Die erste Sanktionswelle überstand Russland auch dank Nabiullinas Kapitalverkehrskontrollen. Für russische Konsumentinnen änderte sich vorerst wenig. Sie profitierten gar von den riesigen Investitionen in die Rüstung und von steigenden Löhnen. Die Leute gaben mehr Geld aus und nun musste Nabiullina die starke Inflation bekämpfen. Dies tat sie mit einem erhöhten Leitzins. Massiv teurere Kredite sollten die Wirtschaft abkühlen. Doch dafür machte sich Nabiullina die Oligarchen zu Feinden. Denn für Großprojekte brauchten die Magnaten aus Bau-, Banken- und Rüstungssektor die nun teuren Kredite. Boni mussten gestrichen und Projekte gestoppt werden. Einige Firmen standen vor dem Aus. Die Wut auf Nabiullina war offen. Im September sagte ein Bankchef zum steigenden Leitzins, mit einer Frau an der Spitze sei alles möglich. Hinter den Kulissen sollen die Putin-nahen Oligarchen den Kreml-Chef gebeten haben, Nabiullina in die Schranken zu weisen. Vor diesem Hintergrund also senkt Nabiullina nun den Leitzins von 21 auf 20%. In den russischen Medien wird die Frage offen gestellt, ob sie unter politischem Druck eingeknickt sei. Denn die meisten Experten hatten einen gleichbleibenden Zins erwartet oder eine größere Reduktion bei einer echten Besserung der Inflation. Dass die Senkung kommt, aber minim ist, lässt vermuten, dass die Inflation noch lange nicht unter Kontrolle ist. Aber Nabiullina den alten Leitzins nicht mehr verteidigen konnte. Russland steuert auf eine Stagflation zu. Hohe Inflation bei stagnierender Wirtschaft. Der zivile Sektor steckt längst in der Rezession. Selbst die Rüstungsindustrie wächst inzwischen viel langsamer. Die Abkühlung ist eine Folge von Nabiullinas Strategie, die aufgegangen ist, aber den Druck auf sie nur noch steigert. Der heutige Leitzinsentscheid könnte ein Vorzeichen sein, dass der Kreml zunehmenden Einfluss auf die Zentralbank nimmt. Entmachtet er Elvira Nabiullina doch noch, könnte sich das für Putin rächen.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat gestern Abend eingeräumt, dass Israel im Gazastreifen eine palästinensische Miliz unterstützt, als Gegengewicht zur Hamas. Die Miliz steht im Ruf, kriminell zu sein. Es heißt, sie habe Hilfsgüter geplündert. Mit der Unterstützung dieser Miliz fährt Israel eine hochriskante Strategie.
Eine Strategie, die nicht neu ist. Die Analyse von Auslandredaktorin Anna Drechsel.
Um eines seiner erklärten Kriegsziele zu erreichen, die totale Zerstörung der Hamas, greift Israel auf ein altbekanntes Mittel zurück. Es unterstützt einen Feind des Feindes. In den vergangenen Tagen machten Informationen die Runde, wonach Mitglieder eines bewaffneten Clans, geführt von einem Mann namens Yasser Abu Shabab, im südlichen Gazastreifen Zeltlager für Vertriebene errichteten und Hilfsgüter verteilten. Dies in Gebieten, die unter Kontrolle der israelischen Armee stehen. Das bedeutet zwangsläufig, dass die Armee die Aktivitäten der Gruppe duldet. Premierminister Netanyahu bestätigt nun, auf Empfehlung des Verteidigungsestablishments habe man, Zitat, «Gruppen aktiviert, die gegen die Hamas sind», Zitat Ende. Die Miliz ist in Gaza nicht unbekannt. Laut Medienberichten sollen dem Abu-Shabab-Clan etwa 100 bewaffnete Männer angehören, die im größeren Stil Lastwagen mit Hilfsgütern ausgeraubt und sich so bereichert haben. Yasser Abu-Shabab werden Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt und zu extremistischen Gruppen wie dem IS. Wie Israel die kriminelle Bande unterstützt, sagt Premierminister Netanyahu nicht, doch es wird vermutet, dass der Clan mit Sturmgewehren und anderen Schusswaffen versorgt wird. Was alles schiefgehen kann, wenn Israel innerpalästinensische Rivalen fördert, zeigt der Blick zurück. In den 80er Jahren war Israel am Aufbau der militant-islamistischen Hamas beteiligt, um ein Gegengewicht zur säkularen und damals dominanten PLO aufzubauen. Später half Netanyahu bei der finanziellen Unterstützung der Hamas. Eine Strategie, die letztlich im Massaker vom 7. Oktober 2023 mündete. Seit Beginn des Gazakriegs dreht sich alles um eine entscheidende Frage. Was kommt danach? Israel verweigert sich dieser Diskussion. Doch in Ermangelung eines politischen Plans für eine valable Nachkriegsordnung zeigt sich, danach kommt das Chaos, in dem sich kriminelle Gangs und islamistische Gruppierungen bekämpfen, auf engstem Raum, in einem Trümmerfeld und Massengrab, zwischen den Zelten vertriebener Palästinenserinnen und Palästinenser, hungrig und krank, ohne Rechte, ohne Perspektiven. Auch für die Sicherheit Israels bedeutet es nichts Gutes. Es ist das Szenario eines Mogadischu im Gazastreifen. Bürgerkrieg und totaler Zerfall jeglicher Ordnung, ähnlich wie in Somalia, in unmittelbarer Nähe von Sderot, Tel Aviv, Beersheba und Jerusalem.
Dieses Wochenende stimmt Italien ab über 5 Referenden. Die von linker Seite eingereichten Volksbegehren wollen die Einbürgerung erleichtern und die Rechte von Arbeitnehmenden stärken. Umfragen gehen von einer Ja-Mehrheit aus. Und trotzdem dürfte die Abstimmung rein gar nichts verändern, denn sie wird wohl ungültig sein. Referenden sind in Italien nämlich nur dann gültig, wenn sich mehr als 50% aller Stimmberechtigten daran beteiligen. Diese Hürde ist hoch und sie steht in der Kritik nicht zum ersten Mal. Aus Rom berichtet Franco Battel.
Wer in Italien ein Volksbegehren ablehnt, bringt oft keine Argumente vor, sondern ruft lediglich dazu auf, am Abstimmungssonntag zu Hause zu bleiben. Damit das nötige Quorum von mindestens 50% aller Wahlbeteiligten sicher verfehlt wird. Das ist auch bei diesen Referenden der Fall. Zum Beispiel Lega-Chef Matteo Salvini.
Conto l'8 e il 9 giugno di avere tempo da passare coi miei figli.
Quindi non andrà a votare, questo riferisce.
No. Nein, er gehe nicht wählen, sagt Salvini. Statt zu wählen, verbringe er den Sonntag lieber mit seinen Kindern. Ignazio La Russa, der postfaschistische Präsident der kleinen Parlamentskammer des Senats, wird noch deutlicher. La Russa macht unverhohlen Propaganda dafür, dass die Leute den Urnen fernbleiben.
Farò propaganda finché la gente se ne stia a casa.
Bleibt daheim oder geht ans Meer, aber sicher nicht an die Urnen. Das ist die Botschaft, wie schon bei so vielen früheren Referenden. Über den Inhalt der Volksbegehren wird herzlich wenig gesprochen. Alles dreht sich nur ums Quorum, also um die Stimmbeteiligung, die 50% übertreffen muss. Riccardo Fragaro war zwischen 2018 und 2019 Minister für die direkte Demokratie. Der Politiker des Movimento 5 Stelle kritisiert, das Quorum scharf.
La gente crede che non sia incisivo come strumento per cambiare la società, per incidere sulla società.
Die Leute glauben nicht mehr daran, dass Volksabstimmungen ein wirksames Instrument sind, die Gesellschaft zu verändern. Denn von den letzten 34 Referenten scheiterten deren 30 an zu tiefer Stimmbeteiligung. Fracaro versuchte vor einigen Jahren in der ersten Regierung von Giuseppe Conte als Minister die direkte Demokratie in Italien auszubauen, allerdings mit wenig Erfolg. Was zu tun wäre, das wüsste er. Man müsste das Quorum abschaffen. Volksabstimmungen wären gültig, auch wenn sich wie in der Schweiz nur eine Minderheit daran beteiligt. Denn sonst bestrafe man ja all jene, die sich informieren und zur Urne gehen. Was die Leute nur noch mehr davon abhalte, in Zukunft abzustimmen. Warum hat Italien dieses Quorum denn überhaupt eingeführt? Riccardo Fracaro sagt, weil es in Italien nur wenig Interesse daran gäbe, das Volk stärker mitreden zu lassen. In Italien seien fast alle Parteien der Meinung, dass die direkte Demokratie das Volk überfordere oder dass zu viele Volksbegehren den Staat lähmten. Wobei ja gerade die Schweiz zeige, dass solche Befürchtungen unbegründet seien. In einem Punkt allerdings ist Italien der Schweiz voraus. In Italien kann man Unterschriften nämlich online sammeln. Das ist sehr positiv, sagt Fracaro. Aber das schnelle Sammeln allein reiche nicht. Der ehemalige Minister für direkte Demokratie möchte, dass Italienerinnen und Italiener Gesetze mit einem Referendum nicht nur abschaffen, sondern auch neue Gesetze vorschlagen können.
Introduzione del referendum propositivo? Perché le persone dal basso possono solo togliere dei pezzi di legge o intere leggi, ma
Fracaro fordert das Initiativrecht, das Italien, anders als die Schweiz, bisher nicht kennt. Italien müsse eine Kultur der direkten Demokratie entwickeln, was bisher noch nicht gelungen sei. Deshalb geht er davon aus, dass auch die 5 Referenden vom Wochenende ungültig sein werden, weil die Leute lieber zu Hause bleiben.
Italien-Korrespondent Franco Battel. Das war das Echo der Zeit vom Freitag, dem 6. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Zita Affentranger, für die Nachrichten David Burkhardt und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
Es wird Wochenende im Land. Ihre SRF-Musikwelle heute von 8 bis 10 voll und ganz im Zeichen von unserer Volksmusik. Einen guten, lüpfigen Freitag wünschen wir hier bei uns. Hopp, der Besser! Bis in die
wünsche ich mir. Wünschst du das auch dir? Mein Herz hüpft auf und ab, und das im Dreivierteltakt. Nur ein Walzer allein kann der Tanz für uns sein. Freu dich auf morgen und fühl dich geborgen bei mir. Egal was auch passieren mag, ich steh zu dir. Und bist du traurig, tanz ein Walzer nur mit mir. Nur ein Walzer allein kann der Tanz für uns sein. Freu dich auf morgen und fühl dich geborgen, vertrau mir. Noch einmal einen Walzer allein, nur mit dir glücklich sein. Bleib bei mir, sei nie wieder allein. Bleib bei mir, tanze weiter mit mir.
Als was Brust
so schnell wie es geht. Denn für dich und mich, da ist es zu spät. Geh wohin du willst und denke nicht zurück an unser Glück. Geh wohin du willst und sag mir nicht, die Schuld liegt nur bei mir allein. Dass wir uns länger noch streiten und uns damit nur neue Schmerzen bereiten. Geh so schnell wie es geht, denn für dich und mich, da ist es zu spät. Geh wohin du willst und denke nicht zurück an als ich. Geh wohin du willst und sage nicht, dass du dir Sorgen machst um mich. Ich geh meinen Weg erstmal alleine durchs Leben, doch irgendwann wird's eine andere geben. Geh so schnell wie es geht. Für dich und mich, da ist es zu spät. Geh wohin du willst und denke nicht zurück an unser
SRF Musikwelle, sie geniessen es und wir machen die Musik dazu.
Arapete feneste, fanna faccia Maria. Hai stonga mie sa via, spero te te vedere, non trovano re pace, a notte facci vorna, sempre te stacca attorno, speranne ci parla, oi mari. Quanta suona che perde per te. Fammi dormire una nottata abbracciata con te. Oi mari, oi mari, quanta suona fatto per te,
nel canotte doce, o cielo che numante, tu dorme e te cante, a non accanto a te, oi Mari. Quanta suona che perde per te, fammi dormire, una nottata abbracciata con te, oi Mari, oi Mari, quanta suona.
Thank you.
ist Ihre SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Frank Estermann. Der Bundesrat will systemrelevante Banken besser absichern. Er schlägt deshalb strengere Regeln für solche Banken vor, insbesondere für die Großbank UBS. Sie soll unter anderem ihr Eigenkapital deutlich aufstocken müssen. Die Bank selber bezeichnet diese Maßnahme in einer Mitteilung als extrem. Einfach so hinnehmen wolle die UBS die Pläne des Bundesrats nicht, sagt Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Sie kündigt an, sie werde sich engagieren bei der Debatte über die Umsetzung dieser Eckwerte. Ich denke, das kann man frei übersetzen oder interpretieren und sagen, also die UBS signalisiert, wir werden uns noch Gehör verschaffen bei der Behandlung dieser Lex UBS im Parlament. Also ich würde sagen, die Reaktion der UBS, die erstaunt nicht besonders. Sie passt eigentlich ins Bild, obwohl der Bundesrat heute nichts anderes macht, als seine in Aussicht gestellten Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzstabilität zu konkretisieren.
Abschließend über die verschärften Regeln entscheiden muss das Parlament. Sie dürften frühestens 2028 in Kraft treten. Dass der Bundesrat den Schweizer Finanzplatz absichern will, kommt in der Politik generell gut an. Die grossen Schweizer Parteien sind sich in ihren Reaktionen einig. Einen Fall Credit Suisse soll es nicht mehr geben. Die SP und die Grünen hätten jedoch gerne noch strengere Regeln. Zu zaghaft seien sie, hieß es von der SP. Die Grünen sprachen vom absoluten Minimum. Mitte, FDP und GLP zeigten sich grundsätzlich zufrieden. Für die FDP gehen die Massnahmen in die richtige Richtung. Die GLP forderte, dass die UBS trotzdem konkurrenzfähig bleiben müsse, damit sie nicht ins Ausland abwandere. Der Bund soll die Eigenständigkeit der Gemeinden respektieren und sie als Partner auf Augenhöhe anerkennen. Das verlangt der Schweizer Gemeindeverband. Maßnahmen des Bundes, die Auswirkungen auf kommunaler Ebene hätten.